Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wie immer zwei Alben für euch dabei. Wir hören zuerst Soyeon Kim mit Confluence. Da wird es also klassisch. Wir hören Flöte und Cembalo und neu transkribierte Sonaten von Johann Sebastian Bach. Unser zweites Album ist etwas ganz anderes. Wir hören dann Who Will Look After the Dogs von PUP oder auch PUP, eine kanadische Pop-Punk- bzw. Punk-Rock-Band. Nach unserem Open Mic werden wir dann noch, für alle, die uns im Internet hören, ein Meiselsweiße Kristallweizen verkosten. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Und ich erst.
Und mit diesen schönen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, der sagt vielen lieben Dank, freut sich und beginnt. Noch nicht ganz. Sondern sagt, dass ihr uns doch bitte besternen, liken, teilen und kommentieren sollt. Egal wo, also bei Apple Dingsbumster Podcast oder bei Spotify, Deezer, was weiß ich wo. Ich weiß gar nicht, ob man uns bei Deezer kommentieren kann, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß, dass man es bei Spotify mittlerweile kann. Das weiß ich. Da kann man das auf jeden Fall machen. Liken kann man uns überall und man kann natürlich auch uns kommentieren bei Mastodon und bei Blue Sky. Woanders sind wir ja nicht mehr, ne? Also das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Außer auf unserer Homepage, da geht das natürlich auch alles. So, nun aber. Wir beginnen mit Soyeon Kim und Kenneth Weiss und dem Album Confluence. Und da müssen wir jetzt erstmal kurz über Johann Sebastian Bach sprechen. Der lebte in der Zeit von 1685 bis 1750, war überraschenderweise Komponist, Organist, Violinist und Cembalist des Barock. Er stammte aus einer weit verzweigten Musikerfamilie und prägte mit seinem Werk die Musikgeschichte nachhaltig. Ich glaube, das kann man wohl so sagen. Er schrieb über 1000 Werke, darunter Kantaten, Passionen, Orgel, Klaviermusik sowie natürlich auch Kammer- und Orchestermusik. Zu seinen bekanntesten Kompositionen zählen das Weihnachtsoratorium, die Matthäus-Passion, das wohltemperierte Klavier und natürlich die brandenburgischen Konzerte. Und jeder hat schon mal irgendwann irgendwie irgendwas von Bach gehört, da bin ich mir sicher. Ja. Also von Johann Sebastian Bach meine ich jetzt. Und wenn man sich der Klassik zuwendet, dann ist er, glaube ich, auch einer der ersten Komponisten, die man hört. Wir hören heute die Bachwerke-Verzeichnisse 525 bis 530, das sind Werke, ja, die Bach geschrieben hat, das sind 6 Trio-Sonaten, die eigentlich für Orgel sind. Die sind entstanden zwischen 1727 und 1732, gelten als besonders anspruchsvoll, sowohl technisch als auch musikalisch. Jeder dieser Sonaten besteht aus 3 Sätzen, wobei die Stimmen auf dem 2 Manualen gespielt werden und dem Pedal, und zwar unabhängig voneinander, logischerweise. Ganz im Stil einer kammermusikalischen Triosonate. Das bedeutet, der Organist übernimmt gleichzeitig die Rollen von 2 Melodieinstrumenten und eben dem Bass. Diese Werke sind nicht nur als Konzertstücke gedacht, sondern dienten wohl auch als Übungsmaterial für Bachs Sohn Wilhelm Friedemann, um dessen Virtuosität am Instrument ein bisschen zu fördern. Einige Sätze stammen ursprünglich aus anderen Werken, das heißt also, da hat Bach sich sozusagen bei sich selber bedient, etwa Kantaten oder Kammermusikstücke, und wurden von Bach für die Orgel umgearbeitet. Und umgearbeitet ist auch genau das Stichwort, das wurde hier natürlich auch gemacht. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den beiden Menschen, die das Ganze gemacht haben. Wir kommen zu Soyeon Kim, die kommt aus Südkorea und ist im Laufe ihrer Karriere mit führenden Orchestern aufgetreten, zum Beispiel dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sie ist Preisträgerin des internationalen Wettbewerbs der ARD aus dem Jahr 2010 und tritt regelmäßig auf großen Festivals auf. Kenneth Weiss kommt aus New York, studierte am Oberlin College Conservatory. Das kommt euch vielleicht bekannt vor, weil Oberlin, da hat Dave Brubeck gespielt mit Paul Desmond. Ganz bekanntes Konzert. Später dann ist er nach Amsterdam gegangen, wo er sich auf alte Klaviermusik konzentrierte. Heute lebt er in Frankreich und konzertiert weltweit als Solist, Begleiter und Dirigent. Er ist Professor für Kammermusik am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Hm. Hört sich schon an wie eine Oper. Nun gut. Ja. Kenneth Weiss und Soyeon Kim lernten sich vor über einem Jahrzehnt als Kollegen bei der Chamber Music Society of Lincoln Center kennen. Und die beiden haben nun dieses Album zusammen aufgenommen. Und es handelt sich hier um neue Transkriptionen von Bachs schon erwähnten Triosonaten, die er, wie gesagt, ursprünglich für Orgel komponiert hat. Und die wurden jetzt für dieses Duo speziell, oder hat dieses Duo jetzt speziell für Flöte und Cembalo bearbeitet. Vorzugsweise Soyeon Kim. Und sie sagt über dieses Projekt, die ursprünglichen Sonaten haben ja diese zwei melodischen Stimmen und eine Basslinie. Haben wir ja gerade schon gelernt. Wobei der Organist ja dann eben alle drei Stimmen übernimmt. Und die Herausforderung war jetzt natürlich, herauszufinden, wie eine Flöte und ein Cembalo diese Einheit einfangen und den Klang so irgendwie zurechtkriegen können, dass es trotzdem irgendwie, naja, also dass es trotzdem irgendwie harmonisch klingt und dass es trotzdem dieser Sonate oder diesen Sonaten gerecht wird. Wir werden sehen, ob das so ist. Produziert und aufgenommen wurde das Ganze von Adam Ebbeshaus. Yo, Jenny, Klassik, Bach, Flöte, Cembalo, nämlich so.
Ja, und wie? Erstmal war ich ja beeindruckt, dass man auch heute noch Bach einfach mal neu denken kann. Finde ich richtig gut. Mhm. Und das klingt weder irgendwie angestaubt noch so überprogressiv, dass es anstrengend wird, sondern einfach irgendwie frisch und gut gemacht. Diese Mischung aus der, wie heißt es gleich, historisch informierten Aufführungspraxis und aber so einem modernen Ansatz und ja auch dieser neuen Transkription. Fand ich total interessant. Also gibt gleich eine ganz neue Perspektive. Das ist wahrscheinlich auch einfach der Sinn der Sache, dass man die Stücke ganz neu hören kann. Und das klingt dann plötzlich doch überraschend modern, trotz irgendwie Bach-Kammermusik. Also, ich war total angetan, welche Ideen da reingeflossen sind. Und gut, über das Handwerkliche brauchen wir kaum reden. Bei der Karriere bei der Musiker kann man sich denken, dass das natürlich auf ganz hohem Niveau stattfindet. Besonders toll fand ich aber auch das Zusammenspiel der beiden. Es hört sich oft an, gleichzeitig wie ein Gespräch zwischen Flöte und Cembalo, aber auch manchmal sprechen sie wirklich mit einer Stimme und das ist so schön ausbalanciert. Das ist auch so natürlich produziert. Das klingt einfach irgendwie neu und total überzeugend. Also hat mir wirklich sehr gefallen, kann ich nur empfehlen. Und gleichzeitig wird das ja nie, also ist es auch ein, glaube ich, ein sehr gutes Anfängeralbum, weil es trotzdem ja so angenehm zu hören ist. Es ist ja nicht es mag einen herausfordern, wenn man genauer hinschaut, aber es ist ja überhaupt nicht anstrengend. Also von vorne bis hinten tolle Aufnahme.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, das ist mal wieder was ganz anderes. Also es ist natürlich Klassik, okay, aber eben in anders. Also zum einen, weil hier Stücke neu instrumentiert werden und wurden und zum anderen, weil man hier versucht, der Klassik ein wenig neues Leben einzuhauchen. Und das macht man, indem man erfrischend an die ganze Sache rangeht. Und damit da keine Missverständnisse aufkommen, hier wird schon Bach gespielt. Ne? Also Soyeon Kim und Kenneth Weiss spielen nicht sich selbst. Also sie stellen sich schon noch in den Dienst der Sache, auch wenn das neu transkribiert wurde und neu instrumentiert wurde. Und das bedeutet eben, dass man das Werk des Komponisten spielt und nicht sich selbst, aber dass man eben etwas Neues draus trotzdem gemacht hat. Und das ist eben genau passiert. Es handelt sich ja hier nun nicht um eine Hip-Aufnahme in dem Sinne, logischerweise, ist ja klar, kann es ja nicht. Dafür ist alleine schon mal die Flöte von Soyeon Kim nicht oldschool genug. Und das Spiel in diesem Zusammenhang ja sowieso keine Rolle, weil das Stück sowieso neu instrumentiert wurde. Und so ist es sowieso egal. Also wer darum meckert, der hat das Konzept dieses Albums sowieso nicht verstanden. Produziert ist das Ganze hervorragend. Die Instrumente, namentlich also Cembalo und die Flöte eben, wurden genau richtig in den Raum platziert. Die Flöte steht vor dem Cembalo und trägt die Melodie. Das Cembalo hingegen steht, naja, so daneben hinter, fühlt aber den Raum mit Klang. Das ist total schön und total toll. Und wenn man hinhört, dann hört man das Klappern der Ventile der Flöte und das Zurückschnappen der Tasten des Cembalos. Finde ich toll. Das Atmen der MusikerInnen, ich liebe sowas ja. Wenn das wirklich so richtig schön authentisch ist, wenn man so denkt, ah, die stehen hier im Raum und spielen für mich. Das ist total großartig. Sowas macht das Ganze immer viel authentischer, finde ich. Ja, und dann macht es einfach auch schlicht Spaß, diese Orgelwerke neu instrumentiert und arrangiert zu hören, finde ich. Man hört die Melodie ganz anders. Die wird sozusagen herausdestilliert. Das finde ich sehr schön. Und wenn man sich mal das ein oder andere Original anhört, und das habe ich gemacht, also auf der Orgel, dann hört man schon, wie schwierig das ist, das für diese beiden Instrumente so hinzubauen und hinzuarrangieren. Und dennoch ist es ihnen gelungen. Und wie? Man hört die Stücke nochmal neu, hast du gerade auch schon gesagt, und das finde ich nämlich auch. Man deckt in diesen alten Stücken plötzlich ganz neue Dinge, und so werden aus diesen alten Stücken, die auch toll sind, plötzlich neue Stücke, die man noch gar nicht kannte. Mir macht der Klang der Flöte genauso Spaß wie der raumfüllende Klang des Cembalos. Das glasklare, aber nie aufdringliche Spiel von Soyeon Kim macht mir genauso viel Freude wie das unterstützende, raumfüllende Spiel von Kenneth Weiss. Man merkt den beiden den Spaß an, finde ich jedenfalls, den sie bei den Aufnahmen hatten. Und das kann man wahrlich nicht von jeder Klassikaufnahme sagen. Also mich macht dieses Album richtig gehend froh. Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, und was will man in diesen Zeiten mehr, muss man auch mal ehrlich sagen. Also das kommt ja auch noch dazu. Dieses Album ist unlängst erschienen, also im Jahre 2025, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr, und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album rennt natürlich, und insofern haben wir gehört Confluence von Soyeon Kim und Kenneth Weiss, die haben Johann Sebastian Bach einfach nochmal neu interpretiert. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Ja, und mit was? Mit Recht.
Wie immer. Oh. Wie immer. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Von hochpoliertem, na, trotzdem sehr ehrlichen, klassischer Musik von hochkompetenten Menschen. Kommen wir zu ein bisschen schrebbeligen Punk, der teilweise einfach mal in einem Take aufgenommen wird. Wir kommen zu Pup. Pup ist eine kanadische Punkrock-Band aus Toronto, bestehend aus Stefan Babcock, Steve Slakowski, Nestor Chumok und Zach McCoola. Gegründet haben sie sich im Jahr 2010 erstmal unter dem Namen Topanga, änderten dann aber ihren Namen zu Pup. Das fand ich sehr schön, das ist ein Akronym für Pathetic Use of Potential. Okay, das war 2013. Da erschien auch gleich ihr Debütalbum, ihr selbstbenanntes. Und mittlerweile sind wir beim 5. Studioalbum angekommen. Es heißt Who Will Look After the Dogs. Produziert wurde das Ganze von John Congleton und ist in Los Angeles letztes Jahr entstanden in nur 3 Wochen, weil eben der Fokus darauf lag, ganz spontane Liveaufnahmen zu machen. Teilweise halt auch wirklich alles einfach nur in einem Take pro Instrument. Das ist heutzutage ja auch schon eine Seltenheit geworden. So, was hören wir jetzt auf diesem Album? Wir hören ja viel über persönliche Krisen. Babcock singt über eine Trennung, über Elternschaft, mentale Herausforderungen, gesellschaftliche Themen. Viel aber geht es ums Introspektive, um die Selbstverbesserung und immer auch um Humor in einer etwas düsteren Welt. Ja, mal was ganz anderes, Thorsten.
Ja. Ja, wir haben es mit Punk zu tun, das kann man so sagen. Insofern natürlich auch mit dem entsprechenden Sound. Und so soll es ja auch sein. Beim Punk muss man wirklich nicht über die Produktion reden, außer dass sie natürlich gemäß des Genres recht energetisch ausgefallen ist. Sprich laut, heiß, hübsch, overdriven an den richtigen Stellen. Und so soll es ja auch sein. Aber Punk hin, Punk her. Es gibt auf diesem Album durchaus musikalische Vielseitigkeit, habe ich festgestellt. Da gibt es so fun-punkige Songs, dann gibt es emotionale Stücke. Ja, und dann gibt es sogar ein Stück mit 6/8-Takt, nämlich Hunger for Death. Und das hat ja eigentlich gar nichts mehr mit Punk zu tun. Ich meine, wenn Musiker auf einmal anfangen, ihre Instrumente zu beherrschen, das ist ja kein Punk. Entschuldige bitte mal, was ist denn da los? Also man ahnt vielleicht schon, dass es hier nicht nur so um die reine Lehre des Punks geht und es auch nicht nur die reine Lehre des Punks zu hören gibt. Und genauso ist es tatsächlich auch. Denn außer Punk gibt es hier auch hübsche Anleihen an Indie und Emo. Und für alle die jetzt Angst haben, dass es, ob das Emos vielleicht ein bisschen kitschig werden könnte, nö, wird es nicht. Es bleibt bissig, ehrlich und oft auch erfreulicherweise ironisch. Etwas, was man auch nicht auf jedem Album einer jeden Band findet. Also, wenn man sich mal so Songs anhört wie Needed to Hear It oder Best Revenge, dann weiß man, was ich damit meine. Und das macht, dass das Album frisch und unberechenbar klingt. Also das gefällt mir ja schon mal. Lyrisch dreht sich vieles um Beziehungen und persönliche Krisen, hast du ja schon gesagt. Insbesondere die Trennung scheint auf diesem Album eine übergeordnete Rolle zu spielen. Das hat wohl dann vor allem mit Erlebnissen des Frontmanns Stephen Babcock zu tun. Das hat wohl dann das Übrige dazu getan. Die Band gehört definitiv schon zu den elaborierteren dieses Genres. Das muss man schon ehrlich sagen. Sehr gutes Songwriting, Riffs, die auch mal zu überraschen wissen und eine Haltung, die sich nicht um Konventionen kümmert, was ja wiederum typisch für den Punk ist. Und so soll es ja auch sein. Weil wenn Punk anfängt, sich um Konventionen zu kümmern, dann ist Punk wirklich tot. Und das ist er hier auf gar keinen Fall. Hier lebt er auf jeden Fall. Und das ist gut so. Also mir hat das durchaus gefallen. Ich hatte Spaß.
Sehr schön. Ich mache doch den Sound irgendwie. Ich habe dann gelesen, dass hier Röhrenverstärker und Analogmikros zum Einsatz kamen. Und das klingt alles einfach so schön, weiß ich nicht, als wenn man gerade vor der Bühne steht. Nett gemacht, doch.
Ja.
Hat mal wieder Spaß gemacht. Also auch der Punk kann ein bisschen zwischendurch sich rausschleichen und zeigen, dass er dann auch musikalisch was kann.
Ja, und vor allem eben technisch auch sehr gut, finde ich.
Genau, ja, ja.
Also, da sind ja durchaus Skills vorhanden. Also, sowohl was das Kompositorische angeht, als auch was das Können und das Beherrschen der Instrumente angeht. Also, ich bin da durchaus angetan.
Ja, das war schön zu hören. Und weil das Album in diesem Jahr erschienen ist, können wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das kriegt von mir ein sehr schnelles Läuft. Ja. Habe ich mich drüber gefreut. Fand ich gut.
Da kann ich mich nur anschließen, das läuft sehr schnell und ich hätte nicht gedacht, dieses Jahr noch ein so cooles Punk-Album zu hören.
Ja, ist gut.
Wunderbar.
Très chic.
Na gut. Für unser Open Mic dachte ich mir, wir beteiligen uns heute mal in einer völlig unnötigen Diskussion, nämlich der um das Deutschland-Ticket.
Ah.
Das ist aus irgendwelchen Gründen immer wieder im Gespräch, ob man es denn weiterführen will oder abschaffen möchte oder wie teuer es sein sollte.
Ah, okay.
Bei dem aktuellen Stand der Bahn in Deutschland, in den meisten Regionen, möchte ich ja sagen, es sollte unbedingt kostenlos sein, sonst fährt bald keiner mehr mit der Bahn. Leider sind viele Leute darauf angewiesen und haben überhaupt keine Wahl. Aber wie machen wir das Deutschland-Ticket denn mal besser?
Ja, aber was ist denn jetzt überhaupt wieder in der Diskussion? Ich bin ja völlig, was ist denn?
Die einen wollen es teurer machen, die anderen wollen es gleich abschaffen.
Ach.
Und wieder irgendwie zu einzelnen Tickets zurückkommen, weil das ja alles zu teuer sei.
Ach, und einzelne Tickets sind billiger?
Nee, sind sie definitiv nicht für die Leute, die fahren, aber für die Leute, die die Politik machen, die
nicht so?
Bahn fahren müssen. Ja.
Ja, aber die müssen sie doch auch subventionieren.
Stimmt, ja. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch eher Meinungsmache, weil das ja irgendwie was Soziales ist und anscheinend müssen wir uns hier in Deutschland auch schon darüber streiten, ob man irgendwelche Dinge macht, die sozialpolitisch Leuten in größerer Zahl gut tun.
Ja, Moment mal, wer will denn das überhaupt abschaffen? Weiß man das?
Für den Überblick ja. Ja, Moment, ja. Mhm. Hätte ich meine Notizen im Griff, wäre das ja also. wo habe ich das denn jetzt schon wieder? Doch, das war nämlich der Lindner. Ich weiß noch nicht, warum er noch was dazu sagen wollte.
Was will der denn jetzt noch?
Der hat irgendwas von sich gegeben.
Der ist wahrscheinlich immer noch sauer, dass der Wissmann das durchgekriegt hat.
Wahrscheinlich.
Und der ist ja dann aus
der FDP. Ich habe gehofft, dass ich den nicht mehr reden hören muss. Warte, also die Grünen wollten es wieder auf 49 Euro runterbringen, was ich gut finde.
Aha.
Wenn da sollte es sein. Mhm. Aber im Moment bleibt der Preis bei 58 Euro.
Okay. So,
machen wir erstmal ein paar Fakten raus. Und das nächste Mal soll im September darüber gesprochen werden, weil es ist noch nicht geklärt, wer die Kosten trägt.
Ja, das weiß ich.
Das ist das Problem, genau.
Ah. Und die Bundesländer sagen natürlich, ja, nee, wir können das nicht. Und die Bundesregierung sagt, ja, eigentlich können wir das aber auch nicht.
Ja, genau.
Mhm.
Der Branchenverband hat eine Finanzierungslücke von mindestens 4 Milliarden Euro vorhergesagt.
Mhm.
Mm. Deswegen sollen diese 59 Euro bleiben als Mindestpreis zur Kostendeckung. Aber Kunden sagen, alles über 53 Euro ist schon sehr hoch. Hm. Bin ich irgendwie total dabei. Die 49 waren irgendwie nachvollziehbarer. Und jetzt ist es natürlich auch die Frage, ob das Ding dann immer teurer wird. Also in gewissen Rahmen muss es ja teurer werden.
Ja, genau.
Mit der Zeit. Aber das ist schon, ja.
Tja.
Ist schon ein bisschen was.
Hm.
Naja, dann werden halt Sachen auch mit reingeworfen, wie irgendwie den Schienenausbau. Da müssen wir uns ja jetzt drauf, das hat der Lindner auch vorher schon immer gesagt, da müssen wir jetzt drauf konzentrieren und dafür brauchen wir das Geld.
Ja. Den Schienenausbau.
Mhm.
Ja, müssen wir ja auch, hat er ja auch recht, aber deswegen müssen wir ja dieses Deutschlandticket abschaffen.
Richtig, das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Kriegen wir das gerettet? Tja.
Ja, also dass Lindner da rumschwadroniert, ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich so ein Ding nach dem Motto, Wissmann hat das durchgekriegt, dann ist er aus der FDP ausgetreten und in der Regierung geblieben und dies und das und Ananas und der wollte ja auch die Ampel weitermachen und Lindner nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das Deutschlandticket Lindner tierisch nervt, weil das nicht seine Idee war, sondern die von Wissmann. So. Denn die Idee ist ja tatsächlich Ironie des Schicksals von einem FDP-Politiker.
Okay, das ist sehr schön, ja.
Ja, von Wissmann eben, von einem ehemaligen FDP-Politiker.
Ja.
Ja. So. Ja, also ich meine, ich verstehe überhaupt die ganze Aufregung schon wieder überhaupt gar nicht, weil wenn die das jetzt nicht mehr haben, also wenn wir das Deutschlandticket nicht mehr haben, ja, dann müssen sie dasselbe Geld, dasselbe Geld in die jeweilige Regionalbahn Dingsbums, wie heißt es hier, Subvention stecken.
Mhm.
Das ist doch alles gehüpft wie gesprungen. Der Bund spart doch kein Geld, bloß weil das Deutschlandticket nicht mehr da ist.
Ja.
Dann geht das Geld woanders rein, also in genau die gleichen Sachen, nur eben verteilt. Dann, das ist doch alles egal. Ob ich nun, was weiß ich, wie teuer ist das jetzt gerade, 58, ne, oder irgendwie so?
Ja, genau.
58 ist jetzt. Wenn ich jetzt von Hamburg nach, von Flensburg nach Bremen fahre und 58 Euro dafür bezahle, dann bezahle ich halt 58 Euro. Okay, wenn ich das Deutschlandticket nicht habe, dann bezahle ich natürlich mehr. Aber das muss der Bund ja trotzdem, da ist ja trotzdem der Bund mit drin, der muss es dann ja auch zweimal subventionieren. Nämlich einmal die Strecke von Flensburg nach Hamburg, das ist dann hier die Regionalbahn, die DB Regio Dingskirchen. Und dann nochmal kriegt die Metronom nochmal Geld. Der Metronom, die Firma, die das macht. Weil die sind genauso subventioniert. Da spart der Bund überhaupt gar nichts durch. Und der Verwaltungsaufwand ist viel größer, als wenn du einmal das Deutschlandticket raushaust.
Ja.
Weil die Subventionen dadurch ja wieder gesplittet werden in alle möglichen kleinen Sachen.
Hm.
Das Einzige, für den es teurer wird, sind die Verbraucher. Für die wird es dann teurer.
Hm.
Ja. So.
Genau.
Aber was hat das Deutschlandticket mit dem Schienenausbau zu tun? Das sind ja zwei völlig voneinander unabhängige Dinge.
Frag mich nicht, da habe ich auch gar nicht weiter hingeguckt. Was ich wichtig fände, wäre, dass es einfach auch andere, also dass es einfach Ermäßigungen gibt, ne? Es gibt Ermäßigungen lustigerweise ausgerechnet als Jobticket für die Leute, die sowieso Geld verdienen. Aber gut, vielleicht nicht genug. Gibt es ja genug. Mhm. Als Semesterticket und Jugendticket in manchen Ländern, das ist schon mal was. Aber grundsätzlich sollte es auch immer Sozialrabatte geben.
Die gibt es hier bei uns in Flensburg.
Ja, wunderbar. Ja. Mhm. Ja, machen immer mehr Städte und Kommunen, aber noch lange nicht überall.
Ja, also du kannst hier in Flensburg nicht das deutsche Ticket, aber es gilt dann für ganz Flensburg. Oh, ich glaube, schlag mich jetzt, ich weiß es nicht, 25 Euro kostet es, glaube ich, im Monat.
Ja, ja. Das ist auch was man dann machen kann, um gut zur Arbeit und zurückzukommen oder wo auch immer man
musst du natürlich entsprechend wenig verdienen, ne?
Mhm.
Also in dem Moment, wo du einen Job hast und du bist sozialversicherungspflichtig irgendwo unterwegs, wirst du wahrscheinlich die 58 Euro bezahlen müssen.
Ja, außer über deinen Arbeitgeber kriegst du das als Jobticket, ja, dann bist du wieder bei 29.
Okay,
dann, das ist echt.
Ja, gut, okay.
Ne, also das ist auch.
Das ist ja in Ordnung.
Aber gut.
Ja.
Dann bezahlen die halt dazu. Ja,
ja, klar. Ja gut, aber das ist ja, ich verstehe überhaupt die ganze Diskussion schon wieder nicht so schön, dass wir das haben, ey.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja,
auf jeden Fall.
Also wirklich. Und überhaupt, der sitzt doch auch gar nicht mehr im Bundestag. Warum wird dieser Mensch überhaupt in irgendwo, welche Zeitung hat den jetzt wieder zitiert?
Weiß nicht, im Zweifelwelt, oder? Ich weiß nicht, wer die.
Ich habe keine Ahnung.
Muss ich mal nachschlagen, ja.
Das ist doch unfassbar. Warum hört man auf solche Leute? Er hat doch gesagt, er zieht sich aus der Politik zurück. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Bye.
Ja, man kann ja noch in Mikros sprechen.
Ja, ja, na klar. Ist ja auch in Ordnung. Aber man muss da ja nicht zuhören dann. Also man muss ja als Zeitung oder was auch immer, das interessiert doch gerade gar keinen.
Das stimmt. Am Ende war es wahrscheinlich irgendein Podcast oder so. Ich weiß es nicht, mittlerweile hat ja jeder.
Das kann natürlich auch sein. Aber ich verstehe die Rechnung nicht, die geht ja gar nicht auf. Also nach meinem Verständnis ist das alles Quatsch, was er sich da zurechtrechnet. Weil der Bund muss das sowieso subventionieren, jede Art von Ticket.
Ja.
Worüber man nachdenken könnte, ist eher, die anderen Tickets wegzunehmen. Was man ja de facto auch tut.
Ja.
In dem Moment. Weil natürlich bezahlt keiner mehr das normale Ticket von Flensburg nach Hamburg. Du fährst natürlich dann logischerweise mit dem Deutschland-Ticket.
Ja.
Also auf der einen Seite kostet es dann zwar mehr Geld, aber auf der anderen Seite sparst du dann ja auch das Geld wieder ein. Weil das andere Ticket musst du ja dann nicht mehr subventionieren als Staat. So. Dann ist das schon wieder gar nicht mal so teuer. Also irgendwie rechnet er komische Sachen da zurecht. Und warum reden wir hier jetzt schon wieder bei Christian Lindner, Herrgott nochmal? Also wenn es nach mir geht, dann sollte das Deutschland-Ticket eher noch günstiger werden. Also finde ich jedenfalls, also für den Nahverkehr, für die Nahverkehrszüge, weil natürlich muss das sukzessive irgendwann nochmal teurer werden, das ist ja klar. Aber ich finde, wir können das jetzt erstmal, wenn überhaupt, dann lassen wir es jetzt erstmal bei 58 Euro und gut ist. Weil die Idee des Deutschland-Tickets ist einfach genial, finde ich.
Ja.
Das also ist ein wirklich.
Gutes Konzept.
Ja. Praise the Wissmann. Hieß er noch, ne?
Wissmann, ja, klingt richtig. Das ja. Klingt richtig. Ja.
Der hat mehr als, also wirklich, das ist ja was bleibt von der Ampel auch. Unter anderem. Ist ja fantastisch. Der Mann hat echt einen guten Job gemacht. Und dann ist er ja auch noch im richtigen Moment, hat er ja auch noch Tschüss gesagt. Weil ihm das alles zu blöd war.
Das war wirklich ein guter Move.
Ja. Dann auch noch ein Typ mit Haltung, ey. Das ist doch mal was. Ja, ist doch cool. Da würde mich viel mehr interessieren, was der jetzt macht und nicht, was Lindner jetzt von sich gibt.
Ja, ich muss jetzt auch nochmal nachschauen, was denn jetzt der Schienenausbau mit den Ticketpreisen zu tun haben sollte. Gerade auch, weil das ja letztes Jahr schon mal fiel. Aber es wohl doch verknüpft miteinander, die Budgets. Also was für die Tickets reingeht, oder anders, was der Bund oder die Länder nicht für die Ticketsubventionierung zusätzlich ausgeben, das steht für die Schienennetze zur Verfügung.
Ja, schon,
diese
aber
4 Milliarden, die da fehlen, die würden halt dann tatsächlich
ja,
fehlen.
Ja, aber die 4 Milliarden müsstest du dann in die normalen Tickets ja reinstecken. Die gehen ja nicht direkt in den Schienenausbau. Wenn gut, das weg ist,
anscheinend
das
haben die Profis das so gerechnet, dass das anscheinend weniger drin wäre.
Okay.
Im Topf, das frag mich nicht.
Ja, kann ja sein, dass es weniger ist, aber ja keine nicht die ganzen 4 Milliarden. Also ja, die
anderen auch Tickets, vorstellbar.
Die werden ja trotzdem subventioniert. Wenn jetzt keiner mehr Deutschland-Ticket fährt, mit dem Deutschland-Ticket fährt, sondern mit den normalen, die sind ja auch subventioniert. Sonst könnten wir die alle gar nicht bezahlen. Wenn das nicht subventioniert wäre, dann würde eine Karte 200 Euro kosten oder so.
Ja. Ja, scheint immer noch ein ganz schönes Gefälle dann mit drin zu sein, wenn die Zahlen so stimmen.
Wie dem auch immer sei, die haben doch jetzt dieses Infrastruktur-Dingenskirchen da.
Ja, genau. Das muss da mit rein.
Also das ist ja also wirklich. Das ist ja unfassbar. Sind denn jetzt alle verrückt geworden? Schon wieder.
Und erstmal können sie auch zu euch da oben hoch und diese ganzen Milchkannenzüge da vernünftig anbinden.
Ja, wir hatten das ja alles mal. Aber es ist ja alles ein Elend mittlerweile. Meine Güte.
Ja, in NRW aber auch. In den großen Städten bist du gut angebunden. Die sind ja immerhin schön nah beieinander. Aber wenn du außerhalb bist, kannst du auch knicken.
Tja. Schwierig. Also früher war das alles, da war wirklich mal wirklich alles besser. Muss man wirklich ehrlicherweise, ausnahmsweise
mal
sagen.
Ja.
Wirklich. Ich bin früher innerhalb von 1,5 Stunden nach Hamburg gekommen. Und zwar ohne umzusteigen. Ja gut, ich komme auch heute ohne umzusteigen dahin. Aber ich bin früher ohne umzusteigen nach Köln gekommen. Oder nach Bremen. Das wird mir mittlerweile ja schon reichen. Meine Ansprüche sind ja gesunken. Aber ich muss ja selbst nach Bremen umsteigen mittlerweile. Das ist ja furchtbar. Naja, egal. Und dann diese Brücke. Oh. Diese Brücke in Lindau-Niss. Jesus Christ. Oh. Da müssen wir, bevor wir das Deutschland-Ticket abschaffen, müssen wir jetzt mal ganz andere Dinge regeln hier. Also wirklich.
Ja, das ist, also was Brücken angeht, da brauchen wir gar nicht anfangen im Moment. Das
ist echt schlimm, ja.
Immerhin werden sie repariert, ne? Da können wir, manchmal muss man ja auch dankbar sein, immerhin können wir unsere Brücken reparieren und lassen sie nicht einfach kaputt gehen. Das ist ja schon mal was.
Das stimmt. Das ist wohl wahr. Tja. Ob wir nun allerdings das Deutschland-Ticket retten können?
Nee.
Ich weiß nicht. Da bin ich mir nicht so
Vielleicht
sicher.
Vielleicht im Herbst.
Im Herbst. Ach so, ja. Also ich meine eigentlich jetzt die Feuilletöne.
Ach so, ja.
Wäre schön, wenn es bleibt. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, Bier?
Bier.
So. Bier. So. Also. Mal was ganz anderes.
Mhm.
Weil wir hatten ja bis jetzt alle möglichen Sachen, aber wir hatten noch kein kristallklares, also kein Maisels weiße kristallklar Weißbier. Es handelt sich also um ein Weißbier, aber um ein kristallklares Weißbier. Wir sind immer noch bei der Brauerei Gebrüder Maisel GmbH und Co. KG aus dem oberfränkischen Bayreuth. Wurde 1887 gegründet und ist vor allem durch Maisels Weiße bekannt. Und in diesem Fall haben wir es immer noch mit einem Weißbier zu tun, aber eben ohne Hefe wohl. Die wurde rausfiltriert. So, das heißt also, das wurde ganz normal gebraut, wie so ein Hefeweizen gebraut wird, aber Hefe und alle Schwebstoffe wurden rausfiltriert. Wie wir das vom normalen Pilz auch kennen, ne? Da gibt es ja auch Pilzsisse, die so naturtrüb sind und all solche Geschichten. Das hatten wir ja auch alles schon. Wir haben es zu tun mit 11,7 Grad Plato. Wir haben es zu tun mit einem Alkoholgehalt von 5 Alkoholvolumenprozenten und mit einer Hopfenbittere von 11. Zum Vergleich, Flensburger hat 38. Gebraut wurde das Ganze natürlich trotzdem ganz normal, wie jedes Hefeweizen sozusagen, nämlich mit Brauwasser. Das ist in diesem Fall Fichtelgebirgswasser, ganz wichtig. Weizen, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, die dann hinterher rausfiltriert wird. So. Dann bin ich mal gespannt. Dann öffnen wir das Ganze mal hier. So. Ui, das ist aber hell.
Das ist sehr schwer als Bernstein zu bezeichnen. Also.
Ja, ist halt heller Bernstein, hell. Nicht?
Ja.
Oh. Schaum ist trotzdem stabil.
Wie sich das gehört. Sehr gut.
Aber was ich sehen kann, ist ausgeprägte Perlage. Also schön ordentlich Sprudelwasser, ne? Sprudelwasser, Sprudelei halt.
Kohlensäure, ja.
Genau. Ja, dann wollen wir mal gucken hier. Wollen wir das Ganze mal verriechen, wa?
Oh ja.
Aber da ist ja trotzdem Banane drin.
Wo kommt denn die her dann? Das riecht schon ganz schön nach Banane.
Ja, von der Hefe, die rausgefiltert wurde, ne?
Da ist ja noch genug übrig geblieben, würde ich sagen.
Ja. Riecht gut.
Aber auch sehr viel helleres Gemüse, hätte ich beinahe gesagt. Ja, hellere Frucht.
Ja.
Mehr so, ja, limonig so.
Ja. Aber auch brotig, ne?
Ja. Ganz bisschen Süße, ja. Aber auch eher von der Banane.
Dass es nach Banane riecht, das verwirrt mich. Ein Hauch von Nelke? Ja, das scheint so ein Ding zu sein bei denen auch. Und so leicht nussig auch. Da ist wieder dieses leicht, diese Maiselmuskatnuss. Riecht für mich sehr weich.
Ja. Weich, aber auch frisch irgendwie, ne?
Mhm.
Passt gut zur Farbe.
Ist auf jeden Fall frischer als so ein moppeliges, so ein moppiges Hefeweizen, ne? Und die Banane ist auch nicht ganz so reif, ne? Ja, schön. Also ich fürchte, wir müssen das Ganze probieren.
Oh nein.
Wir werden nicht drum rumkommen. Ja dann, Prost.
Prost.
Oh, das ist aber echt weich. Ui, das schmeckt ja echt wie ein Hefe. Das ist ja verwirrend. Okay, das ist verwirrend.
Ja.
Da muss mein Hirn erstmal mit klarkommen. Das ist irgendwie, das will noch nicht so ganz mit meinem Hirn. Das ist, nee, das ist verwirrend. Halt, aufhören. Das schmeckt wie eine Mischung aus normalem Bier und Weizen. Mhm. Mein Gehirn ist gerade zweigeteilt, sozusagen. Es findet die ganzen Früchte und dieses Typische, was man für so ein helles Bier so hat. Und dann auf der anderen Seite aber dieses Bananige und Körperhafte, also ne, vom Weizen. Das ist nachhaltig durcheinanderbringend.
Ja, aber auch interessant, ne, dass das so diese voll Mischung ist zwischen dem Hellen und dem Bananigen.
Und die Banane ist echt präsent. Mhm. Das ist ja drollig.
Da ist noch irgendwie was Würziges mit drin.
Ja, das ist ja immer bei Meisel.
Ich weiß, dass die Muskatnuss.
Ja, vielleicht. Ich weiß, was du meinst. Ich komme da auch nicht hinter. Ich weiß nicht, ob das Nelke, Muskatnuss, bla bla, irgendwas ist, was die haben. Was die, was ja, ich auch, ja, finde ich, das unterscheidet sie auch von allen anderen Bieren. Das, ich glaube, so ein Meisel wird man blind erkennen. Durch dieses. Die haben so eine Geschmacksnuance und ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, wir meinen das Gleiche.
Ja, Nelke ist wahrscheinlich noch am nächsten dran. Das ist halt so eine spezielle Art, ne?
Ja, von, genau. Tja. Ganz komisch, ne? Krass, die Frucht mit dem, das ist ja. Ich habe gelernt, dass das Hefeweizen sich erst in den 80ern wirklich durchgesetzt hat.
Ah.
Und das erklärt
dann auch. Deswegen verstehen wir uns so gut. Wir sind aus der gleichen Generation.
Und ich habe gelernt dadurch, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dieses immer früher bevorzugt habe. Weil das habe ich wesentlich besser verkraftet. Ja. Man war ja früher noch durchlauferhitziger als heute. Und da hat mir das Weizen immer nicht so gut getan, muss man mal so sagen. Aber dieses hier war für meinen Magen etwas nicht so, ja, witziges Bier. Man muss sagen, dass Meisels gute Sachen macht.
Die wissen, was sie tun. Nee, bisher auch echt nichts Schlechtes dabei, ne?
Nee, wirklich nicht. Tatsächlich nicht. Muss man ehrlich sagen. Interessant. Ist fast ein bisschen kirschig, ne?
Stimmt.
Witzig. Das ist eine ganze Ecke sommerlicher als das normale Weizen. Das ist ein ideales Salatbier so.
Ja, stimmt, ja.
Voll gut.
Das ist wahr. Ja.
So kalte Sommerspeisen überhaupt. Und es ist ja wirklich toll. Gibt es wohl gar nicht mehr so oft. Also früher gab es wohl viel mehr.
Ja, habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Ja.
Aber schön, auch dass sie es
doch machen. Eigentlich nie.
Nee,
also, komisch. Kann man froh sein, wenn sie überhaupt einen Weizen haben.
Ach echt, okay. Also Weizen kriege ich hier schon. Aber interessant. Ja, was machen wir nun mit diesem, also das mit diesem außergewöhnlichen Bier? Heute außergewöhnlich, also früher ja nicht.
Also ich finde es richtig gut. Ist wie so oft nicht so richtig mein Typ, aber ein tolles Sommerbier. Ach doch, ich finde 5 Punkte verdient es auf jeden Fall. Das ist schon richtig gut. Es ist mir ein bisschen zu kohlensäurig, ehrlich gesagt. Mich stört das ein bisschen. Ich mag es lieber weniger. Ja, nee, 5 ist okay. 5 von 7 Punkte.
Ja, von mir bekommt es 6. Weil ich das schon, ich finde diese Mischung total geil. Weil ich noch nie ein Bier getrunken habe, was mich am Anfang so nachhaltig durcheinander gebracht hat. Ja. Und alleine deswegen, ich finde es auch echt lecker. Ich mag es richtig gern. Und wenn man das ein bisschen stehen lässt, dann ist die Kohlensäure ja irgendwann auch weg.
Ja, stimmt. Das werde ich auch tun.
Und insofern würde ich sagen, dann haben wir das Meisels weiße Kristallweißbier getrunken, verkostet. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und zwar natürlich wie immer mit Recht. Selbstverständlich. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch beim nächsten Mal wieder Themen.
So ist es. Und ich muss es jetzt tatsächlich vorlesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche hören wir 2 ganz besondere Bands. Das passt hervorragend zusammen. Wir hören die, Wir hören Tropical Fuckstorm.
So.
Mit Fairyland Codex. Und wir hören die Viagra Boys mit Viagra Boys.
So nämlich.
Das wird eine sehr spannende Sendung.
Ja.
Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir nach unserem Open Mic noch das Meiselsweiche, das Meiselsweiße Leicht verkosten.
Genau.
Das ist schwer zu sagen. Meiselsweiße Leicht.
Da geht es dann schon um weniger Alkohol. Und danach gibt es dann ein alkoholfreies und damit starten wir dann in unsere alkoholfreie Sommerzeit. Nicht?
Sehr gut.
Ja, das wird eine tolle Sendung, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also Viagra hier und Fuck da, das kann alles nur gut werden. So. Nicht?
Ha, Hochkultur, wir sind hier, Leitkultur sind wir.
Ja, unbedingt. Wir sind der Leuchtturm von irgendwas bestimmt, keine Ahnung, egal.
Ja.
Ihr seid bestimmt auch der Meinung, dass wir der Leuchtturm von irgendwas sind und deswegen liked, kommentiert und teilt uns, wo ihr nur könnt. Erzählt euren Verwandten, Hamstern und weiß ich nicht was noch allem von uns, dass es uns gibt und noch viel mehr. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.